Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Eine Oper, die mit Travestie spielt, ist eine gute Vorlage für aktuelle Bezüge. Rameaus selten gespielte Komödie Platée in neuer Interpretation im Schloss Versailles. Ein Kulturstaatsminister, der mit dem Feuer spielt, ist nicht gut für Kultur und Demokratie. So könnte man den Protest von Jurymitgliedern der Stiftung Kunstfonds zusammenfassen. Wir berichten. Wenn die AfD die Nationalismuskarte spielt, was ist dann für die Theater zu befürchten? Wir fragen nach. Zuerst aber nach Berlin und zur vielleicht bekanntesten Performance-Künstlerin der Welt, Marina Abramović. Sie macht Kunst mit und aus dem eigenen Körper. Ihr Werk geht nicht selten buchstäblich unter die Haut. Mit spektakulären Live-Performances, Stichwort Selbstverletzung, hat sie im Museum sogar Tuchfühlung aufgenommen mit dem Publikum. Sie ist Pionierin gewesen für eine feministische Sicht auf den weiblichen Körper in der Kunst. Vielleicht wird sie deshalb im Vorfeld ihres 80. Geburtstags gerade weltweit ausgestellt, in Zürich, Wien, Venedig oder Schloss Mailand. Ihr neues Werk, eine Art Oper unter dem Titel Balkan Erotic Epic, hatte gerade in London Premiere, kommt im Sommer zur Ruhrtriennale und dann nach Berlin. Dort in Berlin wird heute Abend die gleichnamige Ausstellung im Gropiusbau eröffnet und die Künstlerin schickte vorab eine Videobotschaft.
Erotic is energy, is the primary energy of your body, and this is very connected erotics and dying in so many different ways. Especially when women get into her 50s, 60s, 70s, all the erotic elements of her life disappear. And I really want to prove differently. I want to prove that actually you can be erotic and you can be alive till really your own end.
Also Erotik sei Lebensenergie schlechthin, sagt Marina Abramović und geht speziell auf den Körper von Frauen ein, der im Alter ja angeblich seine erotische Kraft verliere. Dagegen will sie ein Statement setzen. Mein Kollege Carsten Probst hat die Show für uns gesehen. Wie genau kann man sich das denn vorstellen?
Ja, in der Ausstellung geht es zwar zum Teil wirklich explizit zu, also wenn man das Erotische jetzt nochmal als das Zeigen sekundärer Geschlechtsmerkmale ansehen würde, aber in dem Ton, den wir gerade gehört haben, wird ja auch schon deutlich, dass Abramović das Erotische ebenso als eine Art universelle Kraft sieht. Und gleich im großen Eingangssaal zur Ausstellung erwartet das Publikum tatsächlich so etwas sehr, eine ja quasi universelle Metapher, ein Wald aus überdimensionalen, phallusförmigen Pilzen vor einer ebenso sehr großen Leinwand, auf der alte erotische Rituale der Balkanregionen in illustrierter Form dokumentiert werden, also sehr weit zurückgreifen, sehr atavistisch. Und in den anschließenden Sälen findet man dann ältere und jüngere Arbeiten von Abramović, in denen ihr eigener Körper oder die Körper von Performerinnen in Videos, in Installationen oder in Fotografien mit historischen oder politischen Themen gekoppelt sind, wie zum Beispiel ihr Porträt mit einem Bildnis von Tito aus dem Jahr 2004, mit dem sie sozusagen ihre eigene nackte Erscheinung ostentativ bedeckt, um darauf hinzuweisen, welche erotischen Qualitäten eigentlich diese sozialistische Herrschaft in ihren Augen hatte, oder ihre inzwischen sehr berühmte Performance von 1974 in Belgrad, Rhythm 5, also Rhythmus 5, in einem 5-zackigen sozialistischen Stern auf dem Boden, den sie dann in Brand setzte und erst ihre Haare, dann Fingernägel und Fußnägel ins Feuer warf und sich schließlich selbst in die Mitte dieses Sterns legte. Und so kann man sagen, wird diese existenzialistische Deutung des Körpers in Aktion, in politischer Aktion durch die ganze Ausstellung hindurch immer wieder neu thematisiert.
Also die frühen Stücke waren sehr dezidiert politisch, jetzt vielleicht eher Rituale, Mythen und Gesänge. Das könnte einem altersmilde oder vielleicht sogar leicht esoterisch vorkommen im Vergleich mit diesen radikalen Performances. Hatten Sie diesen Eindruck in der Ausstellung?
Also esoterisch und altersmilde würde ich es vielleicht nicht direkt nennen, aber ich finde schon, dass sich der Fokus innerhalb von Abramovichs Werk verschoben hat. von eben sehr persönlichen, sehr direkten körperlichen Aktionen hin zu so einer ja in universellen Metaphorik, die nicht immer so ganz klar lesbar ist. Im Saaltext zum Beispiel zu diesen eben erwähnten Dokumentationen sexualisierter Balkanrituale heißt es, das sei doch eigentlich eine Überzeichnung und eine Parodie auf das rückständige Bild des Westens vom Balkan. Aber in ihrer Videobotschaft vermittelt Abramowitsch eigentlich noch ein ganz anderes Bild. Da sagt sie:
I don't like to just talk about female body separate from male body. In that part of the world, talking Balkan, male and female body have equal function.
Sie sagt also, ich möchte den weiblichen nicht vom männlichen Körper trennen. In den Kulturen des Balkans haben die Körper beiderlei Geschlechts ähnliche Funktionen, um auf die Geheimnisse der Natur zu antworten. Leben, Geburt und Tod, Schmerz, Leiden, Sehnsucht, Liebe, die Rituale betreffen ganz einfache alltägliche Dinge in sehr klarer sexueller Art und Weise. Und Abramowitsch, würde ich dazu sagen, sieht das vielleicht gar nicht so vorrangig als Parodie, sondern gerade auch als eine Auseinandersetzung mit ihren eigenen Wurzeln, jenseits so einer explizit nur politischen, religiösen oder historischen Sphäre, etwa des Kommunismus, des Jugoslawienkriegs oder der Zeit danach, sondern sie zieht da so eine Art Summe durch alle möglichen Themen hindurch.
Es heißt ja auch, die Ausstellung zusammen mit dem Opernprojekt sei so etwas wie die Summe ihres Gesamtwerks. Stimmt das denn?
Ja, ich glaube, so sieht es Abramowitsch fast selber. Sie sagt, sie hat 2005 mit so kleinen Filmen angefangen, die sie damals schon Balkan Erotic Epic genannt habe. Und aus denen wollte sie immer schon etwas ganz Großes, Fundamentales machen. Und das ist eben jetzt nach 20 Jahren passiert. Und das ist in dieser Ausstellung eben zusammen mit der Oper ja eigentlich ein Grundsatzprojekt. Die Ausstellung verbindet ganz klar ältere Arbeiten mit neueren. Die älteren werden zum Teil nochmal neu interpretiert, rekontextualisiert. Und so scheint es dann, dass man Werke, die man früher als dezidiert feministisch lesen konnte, wo der weibliche Körper in seiner Verfügbarkeit für männlich geschriebene Geschichte gezeigt wurde, jetzt ganz anders erscheint, wie so ein universeller Körper mit erotischen Energien, die gar nicht unbedingt explizit männlich oder weiblich sein müssen. In jedem Fall würde ich sagen, dass von dieser dezidiert politischen Kraft dieses Werkes eigentlich so eine ja universalistische Version übrig geblieben ist, die ja Leben und Tod, der nackte Körper in Konfrontation mit dem Skelett, mit kunsthistorischen Zitaten, mit alten Ritualen zeigt, die gar nicht mehr unbedingt eine spezielle weibliche Sicht, in Anführungszeichen, auf die Geschichte nahelegen, sondern tatsächlich eher so ein ja universelles Zusammenfassen des eigenen Werkes und seiner Wurzeln anbieten.
Carsten Probst über die Marina Abramowitsch Überblicksschau im Gropiusbau in Berlin. Dass Kulturstaatsminister Wolfram Weimer Jurymitglieder in Listen erfassen lassen will, hat vor gut einem Monat schon für große Aufregung im Kulturbetrieb gesorgt. Der Vorstand der Stiftung Kunstfonds in Berlin hatte deshalb beim BKM nachgefragt und von dort die klare Antwort erhalten, eine Überprüfung sei nicht geplant und wird auch künftig nicht erfolgen, weder durch den Verfassungsschutz noch in anderer Weise. Dasselbe gelte für alle Geförderten und BewerberInnen. Wolfram Weimer hat diese Aussage heute auf Anfrage nochmal bekräftigt. Der Grund? Aktuelle und ehemalige Mitglieder der Stiftung Kunstfonds haben in einem offenen Brief auch gegen die Erfassung von Jurymitgliedern in detaillierten Listen protestiert. Sie sprechen von Einschüchterungsversuchen und fordern, das sogenannte Haber-Verfahren im gesamten Bereich der Kulturförderung zu stoppen. Mein Kollege Nils Schniederjan hat dazu eine Meinung. Die Kritik am Verfassungsschutz geht ihm nämlich nicht weit genug.
Man könnte sich fragen, wo eigentlich das Problem ist, wenn Extremisten aus Jurys ausgeschlossen und von staatlicher Förderung ferngehalten werden. Ist es nicht bloß die Umsetzung dessen, was in den letzten Jahren unter dem Begriff der wehrhaften Demokratie immer wieder angemahnt worden ist? So jedenfalls scheint Wolfram Weimer seine Politik zu verstehen. Als einen Dienst am Staat, der diejenigen, die ihn verachten und abschaffen wollen, nicht auch noch unterstützen will. Gerade der Kulturbetrieb hat genau das in den vergangenen Jahren immer wieder gefordert, wenn es zum Beispiel um Rechte und Neurechte Bücher ging. Warum also sprechen die Jurymitglieder der Stiftung Kunstfonds nun von Einschüchterung? Der Grund ist einfach. Der Verfassungsschutz ist kein neutrales Prüfinstrument. Er ist ein weisungsgebundener, intransparenter Inlandsgeheimdienst. Eine Behörde, die in dieser Form weltweit einzigartig ist. Nirgendwo sonst gibt es einen Geheimdienst, dessen einzige Aufgabe es ist, die Gesinnung der eigenen Bürger zu überwachen. Exekutivmittel hat er, aus historisch guten Gründen, keine. Was ihm bleibt, ist öffentlicher Druck. Was ihm bleibt, ist, Menschen einzuschüchtern. Gerade das macht ihn gefährlich. Besonders, wenn es um Kulturförderung geht. Aber auch im Bereich der Vergabe von Fördermitteln an NGOs und überall dort, wo Menschen sich regierungskritisch äußern. Genau deshalb greift der offene Brief aber zu kurz. Die Jurymitglieder der Stiftung Kunstfonds fordern, dass der Verfassungsschutz aus ihrem Bereich herausgehalten wird. Das ist verständlich. Doch wer jetzt entdeckt, wie es sich anfühlt, wenn ein Geheimdienst über berufliche Existenzen mitentscheidet, sollte das nicht nur für die eigene Branche problematisch finden. Spätestens, wenn der nächste Verfassungsschutzbericht zur AfD erscheint, wird der Kulturbetrieb ihn aber wieder zitieren, ohne mit der Wimper zu zucken. Nur das aktuelle Vorgehen unter Kulturstaatsminister Wolfram Weimer zu kritisieren, reicht nicht. Es braucht gerade in der Kulturbranche den Mut, grundsätzlicher zu werden. Zu fragen, ob man einem intransparenten Geheimdienst diese Rolle in der Demokratie überlassen will. Denn wer diese Behörde nur dann für problematisch hält, wenn er selbst betroffen ist, der kritisiert nicht das Instrument. Der kritisiert nur, dass es in die falsche Richtung zeigt.
Nils Schniederjans Meinung zur Rolle des Verfassungsschutzes in der Kultur. Der Programmentwurf der AfD stammt von Ende Januar und war also bekannt. Am Wochenende hat die Partei ihm zugestimmt und damit auch einem Kulturprogramm, das die Werte, in Anführungszeichen, die die AfD vertritt, 1:1 spiegelt. Die nationale Identität, die deutsche Kultur, ein positives Geschichtsverständnis, die Traditionen, auch das Brauchtum sollen gefördert werden. Um den Schutz bzw. die Integration von Minderheiten geht es gar nicht mehr. Und das betrifft viele Kulturprojekte, die sich um Austausch bemühten oder unter LGBTQ-Fahne liefen, ganz besonders. Ich sprach mit Dorothee Salma. Sie ist seit 2023 Intendantin des Theaters der Altmark in Stendal im Norden Sachsen-Anhalts und war vorher Schauspielchefin am Theater Zittau-Görlitz. Ich habe sie gefragt, wie sie die Folgen eines AfD-Kulturprogramms für ihr Theater so einschätzt.
Das hängt selbstverständlich davon ab, wie wortwörtlich und genau dieses Programm genommen wird, im Falle, dass AfD gewinnt, oder wie sehr das Programm dafür da ist, mit Propaganda und Vereinfachung Wählerstimmen zu gewinnen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, dass Sie von dieser Art der Betrachtung von Kultur nicht abrücken werden, ist ganz klar. Wie sehr Sie das 1:1 umsetzen wollen, ist natürlich noch fraglich.
38% kann die AfD laut Umfragen erreichen. Sie selbst will 45 plus, um alleine regieren zu können. In der Stadt, in der ihr Theater steht, hat sie schon 2 Sitze mehr als die CDU. 12-10 ist da der Schlüssel, habe ich gelesen. Welche Erfahrungen machen Sie und andere Kultureinrichtungen in Stendal jetzt schon mit der Stadtpolitik?
Das ist eine gar nicht so einfache Frage. Die Stadt Stendal ist eine, nennen wir sie mal, kleine Stadt. Hier ist ohne Dialog überhaupt nichts möglich. Also kleine Städte sind eigentlich wunderbare Beispiele dafür, dass Dialoge notwendig sind, um Differenzen klar zu machen, sie deuten zu können und nicht in Machtlosigkeit auseinanderzugehen. Ich habe bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, versucht, mit der Stadtpolitik in der Gesamtheit Dialoge zu führen. Das kann man natürlich von außen verurteilen, aber mein Job ist, dieses Theater zu schützen, dieses Theater voranzubringen, und ich habe Fürsorgepflicht für meine Mitarbeiter. Ich bin nicht kritiklos, bitte mich nicht missverstehen. Ich biedere mich auch nicht an. Ich glaube aber an das Dialog, und bis jetzt ist Stendal damit, ich nenne es mal so, verschont geblieben.
Nun ist aber ein Theater per se ja ein wirklich multikultureller Ort, in den Ensembles zunehmend, im Tanz schon immer. Und jenseits des bunten Personals, wenn die AfD jetzt deutsche Kultur will, deutsche Stücke gespielt haben will, was in ihrer jetzigen Arbeit wäre so nicht mehr möglich? Also wo widerspricht ihre Theaterarbeit auch den Ideen der AfD?
Komplett. Theater sollte in Betracht von Demokratie, in Betracht von gesellschaftlicher Vielfalt ein Spiegelbild sein. So wie wir Theater machen in der Vielfalt, so sollte eine Gesellschaft sein. Wenn das beschränkt wird, widerspricht das allem, was ich persönlich, wir in unserem Schaffen als Aufgabe für Kultur stellen oder für Kunst.
Was möchten Sie tun, wenn die Forderung kommt? Nehmen wir mal an, die AfD würde 45 plus haben können in Sachsen-Anhalt.
Ich mag dieses Wort nicht, aber ich würde selbstverständlich kämpfen mit allen rechtsstaatlichen, humanen, künstlerischen und machbaren Mitteln, vorwiegend durch die Kunst, aber auch selbstverständlich meine Funktion als Intendantin politisch.
Zuletzt noch eine Frage mit Blick auf Ungarn. Frau Salma, Sie haben früher ja auch an ungarischen Theatern oder mit ungarischen Theatern gearbeitet. Der gerade abgewählte Viktor Orban wird ja auch als eine Art Role Model für die AfD gesehen, also was die Migrationspolitik, aber eben auch die Kultur betrifft. Wie sehen Sie seine Abwahl?
Als Demokratin glaube ich an Rechtsstaatlichkeit. Ich glaube an das Grundsystem und ich glaube extrem an Demokratie. Und ich denke, die ungarische Zivilgesellschaft hat gerade bewiesen, dass Demokratie nicht fragil sein muss. Es gab eine Einheit, eine Zusammenfindung, um dieser Autokratie ein Ende zu setzen. Aber das ungarische Kulturmodell hat nicht im geringsten dazu geführt, dass eine stärkere ungarische Identität herauskam. Das ungarische Modell war Vetternwirtschaft. Das ungarische Modell bedeutete, dass Künstler, Institutsleiter in Windeseile ohne Begründung einfach ausgetauscht werden konnten und Parteifreunde oder parteinahe Personen eingesetzt werden konnten. Das Einzige, was dabei entstand, war Angst, Hass und Identitätsverlust. In Ungarn wurden selten Zensuren eingeführt. In Ungarn wurde Angst erzeugt, das zu Selbstzensur führte. Das hat mit Identitätsfindung nichts zu tun. Wenn irgendjemand die letzten 16 Jahre der ungarischen Theaterspielpläne anschaut oder die Bewerbungsunterlagen von Intendanten, in den Bewerbungsunterlagen stand immer sehr, sehr viel über ungarische Identität. Die Spielpläne waren relativ vielfältig. Es wurden nicht nur ungarische Stücke gespielt.
Dorothy Salma war das, Intendantin des Theaters der Altmark in Stendal. Die Titelfigur in Jean-Philippe Rameaus komischer Oper Platé ist eine Sumpfnymphe. Sie ist hässlich und ein bisschen dumm. Sie bildet sich ein, jeder Mann müsse sich in sie verlieben. Diese außergewöhnliche Rolle übernimmt deswegen auch ein Tenor und dem wird in der Farce übel mitgespielt. Er wird zum Spielball von Göttern, die Juno eins auswischen wollen. Mit Scheinhochzeit und allem drum und dran. Rameaus Ballettkomödie wurde 1745 in Versailles uraufgeführt, damals noch im großen Marstall. Und in Versailles kam sie jetzt im Königlichen Opernhaus wieder auf die Bühne. In einer höchst eigenwilligen Fassung des Komikerduos Corinne und Gilles Benicio als alias Shirley und Dino. Unsere Kritikerin Kirsten Liese war vor Ort dabei. Ich habe sie gefragt, wie spaßig ging es im Opernhaus von Versailles denn zu?
Ja, das Regie-Team von Corinne und Gilles Benicio gibt sich sehr risikofreudig, innovativ, mit starken parodistischen Einschlägen, was dann eben auch dazu gut passt, dass Rameaus Oper ja eine komische Oper ist, seine erste komische Oper und damit eine sehr seltene Gattung in der französischen Barockoper. Gleichzeitig aber überfrachtet das Regie-Team auch ein bisschen als ein heutiges queeres Spektakel mit allerhand Männern und Frauenkleidern, frei erfundenen, gesprochenen Dialogen, in die auch der Dirigent eingebunden ist und zusätzlich anderer Musik, die mit Rameau nichts zu tun hat, sodass die Musik ein wenig aus dem Fluss kommt.
Platé, das hatte ich erwähnt, ist ja eine Ballettkomödie. Wie kam denn der Tanz zu seinem Recht?
Ja, dem Tanz wurde gebührend Raum gegeben. Zu erleben war hier die Académie de Danse Baroque de l'Opéra Royal, die auf sehr gekonnte Weise historische Tanzelemente mit klassischem Ballett, modernem Tanz und Breakdance verband. Besonders lustig ist eine tänzerische Soloeinlage, zu der es kommt, als sich Jupiter, der sich bekanntlich in seinen zahlreichen Liebesabenteuern ja vielfach verwandelt, in unterschiedlicher Gestalt vor die Titelfigur vor Platé tritt. Einmal als ein testosterongesteuerter Superman, der mit akrobatischen Einlagen imponiert, und danach als ein gefiedertes Wesen, ja, ich möchte sagen, so eine Art Papageno-ähnlich. Paradiesvogel.
Den Dirigenten hatten Sie erwähnt, Frau Lise Hervé Niquet. Auch er bringt sich bei der Aufführung ein als so eine Art Showmaster. Was macht er denn aus dieser Doppelrolle?
Ja, es ist interessant. Er bringt sich immer wieder ein mit kleinen Kommentaren, Witzchen und Gags. Also auch auf einer Metaebene wird hier eine Art Probe simuliert, indem er immer wieder dann zu den Sängern sagt, nee, das und das lasst ihr mal weg oder das könnt ihr noch besser. Oder er geht auf die Bühne und räumt Requisite beiseite, die ihn stören. Das sind zum Teil so ganz improvisiert erscheinende, ganz lustige Ideen. Aber ich muss sagen, insgesamt ist es dann doch zu viel weniger, wäre wieder einmal mehr gewesen.
Dann lassen Sie uns mal einen kurzen Ausschnitt hören aus der Musik. Ja, das klingt ja einigermaßen turbulent mit den Fahrradklingeln am Ende. Frau Lise, wie wird denn gesungen und musiziert?
Gesungen und vor allem musiziert wird hier sehr stilsicher. Matthias Vidal, der wie schon zur Uraufführung als Mann die Sumpfnymphe Platé singt und spielt, singt sich nicht allzu geschmeidig durch die Register. Er tönt bisweilen wie wohl ein Tenor eher baritonal männlich, aber das ist vielleicht auch so gewollt, um die Figur ihrer Einfalt zu überführen. Am besten gefiel mir mit einem sehr schönen Sopran Marie Perbost als jene Folie, die Platé warnt, von den Göttern und dem Gespött feilgeboten zu werden. Insgesamt aber eine musikalische Reifeleistung.
Das sagt Kirsten Liese. Sie war für uns in der Neuinszenierung von Rameaus komischer Oper Platé im Schloss Versailles. Und um den ungewöhnlich hochdotierten Astrid Lindgren-Gedächtnispreis geht es jetzt in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, er ist mit 460.000 Euro die weltweit höchst dotierte Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur. In diesem Jahr bekommt ihn ein Kanadier, John Klassen. Er ist vor allem bekannt für seine Hut-Trilogie, in der sucht ein Bär, ja, eben seinen Hut. Simpel klingende Story, aber schräge Illustrationen. Für den ersten Teil der Serie hat Klassen 2013 schon den Deutschen Jugendliteraturpreis in der Kategorie Bilderbuch bekommen. Die Jury des Astrid Lindgren-Gedächtnispreises würdigt nun sein elegantes Erzählen, das neue Perspektiven auf unseren Platz im Universum eröffne. Und jetzt zu einem mittlerweile 20 Jahre andauernden Gerichtsverfahren und zu einem Urteil, das für Kreative aller Bereiche interessant werden kann. Erst klang es nämlich so. Dann so. Ja, so hat in den 90er Jahren der Produzent Moses Pelham einen kurzen Ausschnitt aus dem Song Metall auf Metall der Band Kraftwerk für einen neuen Hit gesampelt. Kraftwerk betrachtete das als Urheberrechtsverletzung und klagte. Bandmitglied Ralf Hütter:
Ja, wenn man aus dem Werk eines anderen etwas entnimmt, dann sollte man den ja wenigstens mal fragen. So einfach ist das.
Jetzt hat der Europäische Gerichtshof ein Grundsatzurteil gefällt, dass das Potenzial hat, auch für andere künstlerische Bereiche angewandt zu werden. Demnach ist eine solche Neuinterpretation erlaubt, wenn ein kreativer Dialog zwischen dem ursprünglichen und dem neuen Werk stattfindet. Also bei einem sogenannten Pastiche, wenn der Stil ganz offen nachgeahmt wird. Etwa als Hommage, als Parodie oder als kritische Auseinandersetzung. So viel zur grundsätzlichen Regelung. Jetzt muss der Bundesgerichtshof wiederum entscheiden, ob diese Kriterien im Fall Kraftwerk gegen Moses Pelham gelten.
Danke, Nicole. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie in den Informationen am Abend Konkretes zu den Sparplänen im Gesundheitssystem und Neues im Fall Fernandes versus Ulmen. Die spanische Justiz gibt den Fall an Deutschland ab. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.